Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 85 des Freelancer-Podcasts. Heute zum Thema, wie freelancet man eigentlich als Student oder warum sollte man das eigentlich tun? Bei uns ist Paul Weinreich von Freelance Junior. Moin Paul.
Guten Morgen.
Magst du dich einmal kurz vorstellen und unseren Hörern sagen, was du so machst?
Aber gerne doch. Ich bin Paul, frisch 30 Jahre alt, bin einer der Gründer von Freelance Junior, einer Freelancer-Plattform, die sich exklusiv an Studierende richtet. Wir haben das Ganze passenderweise auch während des Studiums aufgebaut, also begann als kleines Projekt eigentlich, weil wir selber unser Studium mit freier Arbeit finanziert haben und wir uns irgendwann gefragt haben, als wir immer wieder von Kunden auch gefragt wurden, ob wir nicht noch andere Studis hätten, die auch auf Rechnung arbeiten, warum es so eine Plattform nicht gibt. Und so kam eins zum anderen. Die erste habe ich noch selber gebastelt mit meinen eigentlich nicht vorhandenen Programmierkenntnissen. Und dann haben wir das Team irgendwann verstärkt, also auch größtenteils mit anderen Studis, die sich in unserer Datenbank eingefunden haben und auch Bock auf das Projekt hatten. Und haben da so eine Plattform draus gebastelt und dann ist so, über die Jahre sind die Kunden dann doch irgendwie ein bisschen größer geworden und als wir dann letzten Oktober unseren Master in der Tasche hatten, waren es eigentlich schon so viele, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wagen wir das, in Vollzeit anzugehen, haben jetzt gerade dann auch aus der früher noch GbR eine GmbH gegründet und sind jetzt eigentlich bereit, damit das Internet zu erobern.
Habt ihr neben dem Studium auch selber gefreelanced oder nur die Plattform quasi betrieben?
Ja, genau, haben wir auf jeden Fall gemacht. Also wir haben alle während des Studiums gefreelanced, also vor allem Matthias Bolt und ich. Wir waren so die Ursprungsgründer. Matthias Bolt ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so fest im Boot, sonst mache ich das größtenteils mit Matthias Beck. Und ich habe angefangen, bei der Stadt Hamburg Excel-Geschichten irgendwie zu machen. Das war so ein kleiner Auftrag zuerst und dann wurden diese Aufträge größer und ja, dann kam so eins zum anderen und dann habe ich da irgendwie so mein Freelance-Portfolio mit der Zeit aufgebaut und hatte dann auch ja durchaus Kunden an der Seite. War, denke ich, auch ganz wichtig, weil ein großer Aspekt bei uns auch so dieser ganze Educational-Part ist, dass wir halt selber gemerkt haben, Mensch, das ist ja gar nicht so unkompliziert, das neben dem Studium zu machen und wie können wir das weitergeben, so vorweg.
Habt ihr euch auch selber über die Plattform dann vermittelt, also über Freelance Junior?
Das haben wir tatsächlich, also ich glaube, es gab mal eine Ausnahme, da haben wir das gemacht, aber es war eigentlich nie der Plan dahinter. Also als wir die Plattform entwickelt haben, hatten wir schon so unsere Pappnasenkunden, sage ich mal, mit denen wir dann sowieso irgendwie über längere Zeit immer mal wieder Projekte hatten, die dann auch die Entwicklung der Plattform finanziert hat in gewisser Weise. Auf der Plattform selber, wir hatten aus irgendeinem Grund, haben wir dann immer gedacht, das wäre ganz, ganz unprofessionell, wenn wir das machen würden. Wenn das rauskäme, das wäre gar nicht so schlimm gewesen. Aber haben wir, glaube ich, nie gemacht. Ich meine, einmal hat Matze irgendwas transkribiert oder so. Aber ja, genau. Ich auf jeden Fall nicht.
Hättet ja dann auch den totalen Vorteil, dass ihr euch immer die Aufträge, die besten quasi, die Rosinen da so raus picken könnt und das dann
auspicken, ja, und die anderen Bewerbungen natürlich alle dann fälschen, die über die Plattform eingeben. So,
genau.
Über den anderen. So, welche Nutzer gibt's noch? Joe Doe, Max Mustermann.
Ja, aber das ist natürlich bei euch dann auch so ein schönes Beispiel dafür, wie man ja eigentlich das Produkt selber auch lebt. Ne? Ihr seid ja dann eure Zielgruppe selbst, insofern.
Genau, also definitiv. Also es war, ich merke jetzt schon, jetzt ist zwar mein Studium auch erst irgendwie 10 Monate her, aber ich merke schon, dass es auch mega wichtig ist, da immer dran zu bleiben, dass man irgendwie auch mit der eigenen Zielgruppe entwickelt und da permanent im Dialog bleibt, weil was mir anfangs noch ziemlich, ziemlich klar war, weil ich auch irgendwie ja bestimmt 10, 15 Freunde hatte, Kommilitonen, die auch frei gearbeitet haben. Da wusste man genau, was sind irgendwie die Pain Points und was nicht. Also das ist mir jetzt auch ganz wichtig, dass ich da den Kontakt zur Base nicht verliere bei dem ganzen Produkt und genau dann über User-Tests und so weiter reinmache. Aber war tatsächlich ein Produkt, das wir zwar nicht dann als Anwender für uns entwickelt haben, aber schon aus unserem eigenen Pain heraus.
Wie seid ihr darauf gekommen damals?
Also ich sage immer, keine BWLer-Gründung bei uns, viel mehr. Also so einer der wirklich wichtigen Impulse war und auch so eine Sache, die ich dann an freier Arbeit tatsächlich sehr, sehr toll fand, schon während des Studiums, war, dass ich als Umzugshelfer angefangen habe, mein Studium so ein bisschen zu finanzieren und jetzt nicht unbedingt, weil ich so toll fand, Möbel zu schleppen. Also das fand ich jetzt auch nicht so schlimm zu mir und Maßen. Aber was ich an diesem System damals super fand, das ging über die Jobmensa damals noch, dass man eine E-Mail bekommen hat. Da wurde dann gefragt, hey, hast du morgen Lust, einen Umzug zu machen? Und dann konnte ich sagen, ja oder nein, je nachdem, wie viel Geld ich brauchte, je nachdem, wie viel Zeit ich irgendwie gerade hatte, was Studium und andere Verpflichtungen anging. Und dann ging das so relativ unkompliziert. Und diese Art des Arbeitens fand ich einfach so krass. Es war da noch gar nicht dieses, dass ich jetzt auf irgendein Thema mega spezialisiert war, sondern ich fand das einfach cool, diese Flexibilität während des Studiums zu haben. In vielerlei Hinsicht. Also einmal auch mal eine lange Zeit frei zu haben, aber auch mal die Möglichkeit zu haben, in Anführungszeichen reinzuhauen und sich dann innerhalb von 4 Wochen irgendwie den nächsten Urlaub finanzieren zu können. Das hat mir da sehr angefallen.
Total, ich habe das ja witzigerweise genauso gemacht. Ich habe ja auch immer Leute gesucht, die mit mir freelancen wollen im Studium. Also das fand ich ja gerade bei Informatik total spannend, weil also Informatik, du sitzt halt zu Hause und kannst an deinem Laptop machen, nebenbei Musik hören. Du könntest sogar nebenbei eine Party schmeißen, das wäre so egal. Fand es auch immer mega entspannend, weil du halt eigentlich immer meistens deutlich mehr verdienst als gerade als Student, weil du hast ja nicht fast keine Steuern.
Genau.
Und fand es auch immer mega cool. Ich fand es halt auch deutlich interessanter, eben gerade durch die erlangte Erfahrung, also zumindest erlangte Wissen, im Studium direkt fachbasiert quasi umsetzen zu können für Kunden. Fand ich immer ein mega spannendes Thema. Aber witzigerweise hatte ich da nicht so viel Glück und habe leider weniger Leute gefunden, die mit freelancen wollten. Das fand ich immer ein bisschen schade.
Ja, und jetzt ist dein Studium auch schon vorbei, nehme ich an.
Ja, ich habe es irgendwann mal sein lassen. War immer ein Zeitvertreib.
Das ist dann auch die große Gefahr, wenn das dann zu
war. Total. Also, es gibt ja Berufszweige wie wegen Informatik, wo du ja dann auch mit dem Lebenslauf genauso weit kommst wie mit dem Bachelor am Ende. Also, mögen es vielleicht manche Leute bestreiten, also ist immer die Frage. Aber ja, das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man dann irgendwann nur noch arbeitet und dann nur noch feiert und was weiß ich, so eine ganz ungesunde Lebensmischung entwickelt.
Ja, aber dieses... Habt ihr ja schon ein bisschen die Werbetrommel eigentlich gerührt. Aber so neben den offensichtlichen Sachen vielleicht, wenn jetzt Studenten zuhören, warum sollte man neben dem Studium freelancen? Was würdest du sagen?
Genau, also erstmal würde ich fairerweise das nicht so pauschal mit jeder sollte unbedingt neben dem Studium freelancen beantworten. Da hätte ich auch ein schlechtes Gefühl bei, weil man schon ein
paar... Brauchst du nicht.
Genau, man braucht eben so ein paar Tugenden schon irgendwie. Also man muss halt sehen, dass man gut organisiert ist. Man muss auch sehen, dass man zuverlässig ist in gewisser Weise und auch diese ganze Organisation, die frei denkt, dass man das auch gut hinbekommt. Also weil man da in einer anderen Verantwortung steht, man kommt nicht irgendwo hin, macht irgendwas und kriegt da irgendwie Geld für, sondern muss sich da auch selber ein bisschen strukturieren. Ein ganz großer Punkt, eben schon angesprochen, ist tatsächlich diese Praxiserfahrung, die man sammelt. Und es ist nicht nur die Praxiserfahrung im Fach, sondern auch die Praxiserfahrung in, wie kommuniziert man eigentlich auf der Arbeit? Also selbst wenn man später, warum auch immer, dann nicht weiter freelanced, sondern als Angestellter irgendwo arbeitet oder Angestellte, dann hat man einfach diese ganzen Erfahrungen gemacht, was ist denn eigentlich wirklich eine Kundenakquise? Was ist denn eigentlich Kommunikation mit dem Kunden? Und nicht irgendwie über diese Ebene, wie einem das diktiert wurde, sondern das selber zu lernen. Und dieses Praxisnahe, das ist nicht nur... cool, weil man dann Geld mit Sachen aus der Uni oder mit dem Uniwissen verdient, sondern auch, weil sich das gegenseitig beflügeln kann im besten Fall, dass man einfach theoretisch ein Thema hat, was relativ trocken ist. Ich habe selber mal probiert, Java ist eine Insel durchzulesen. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Sondern dass man dann eben echte Projekte hat, die man vorweisen kann und dass man halt zum einen sagt so, hey geil, das hatte ich gerade in der Uni, voll Lust, ein Praxisprojekt zu machen. Oder, hey, ich hatte hier ein Praxisprojekt und das kann ich dann ja vielleicht in irgendeiner Hausarbeit, habe ich dann eine neue Technologie gesehen und die kann ich da voll gut einbringen. Das ist klasse und ja, das zeitfrei einteilen. Das Aufbauen eines beruflichen Netzwerkes schon, also zum einen das Portfolio ist wichtig, was hat man schon gemacht, finde ich immer auch ein bisschen greifbarer als einfach nur, ich war im Business Development für 6 Monate als Werki, sondern wirklich Arbeitsergebnisse, die man zeigen kann und auch ja, ein größeres Netzwerk. Man hat einfach mit vielen Auftraggeberinnen und Auftraggebern gesprochen, man hat viele Unternehmen von innen gesehen, wenn es gut läuft und weiß dann auch, glaube ich, viel mehr, was möchte man später und was möchte man nicht? Und das bringt mich vielleicht so zum Letzten, einer der größten Vorteile, das Ganze während des Studiums zu probieren, ist, dass man sich da einfach ganz gut leisten kann, in Anführungszeichen. Also man hat nicht den finanziellen Druck, den man hat, wenn man nach dem Master sagt, so, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte Selbstständigkeit, weil man dann möglicherweise auch schon ja, ein bisschen näher an der Familienplanung ist, möglicherweise nicht mehr in der WG wohnt, sondern in einer Drei-Zimmer-Wohnung am Roten Baum, wie auch immer. Man kann das einfach ziemlich niedrigschwellig testen, ob diese Art der Arbeit für einen cool ist, ob man darin aufgeht oder nicht.
Und vor allem hat auch die perfekten Voraussetzungen für eben noch den dritten von den ganzen Möglichkeiten, Gründung genau. Und so weiter, noch mitzunehmen. Also ja, total. Also das ist immer einer der größten Vorteile, die ich heute, glaube ich, mitnehmen kann, ist, dass ich die ganzen 3 Jahre, die ich in Köln studiert habe, schlichtweg gefreelanced habe. Das ist ein riesen Erfahrungsschatz einfach.
Vor allem auch, also, selbst wenn du danach nicht mehr Freelancer bist, das hattest du eben ja so kurz angesprochen, ich finde ja immer, also zum Beispiel in der IT gibt es ja so ein bisschen so dieses, ja, diese Vorbehalte gegen Studenten, die jetzt noch keine Praxiserfahrung haben, also wenn die jetzt nicht dual oder sowas studiert haben, dass die dann halt sehr viel theoretisches Wissen haben, aber es gibt ja halt, also zumindest zum Beispiel in der Softwareentwicklung, die Sachen sind so schnell outdated, dass du da eigentlich mit dem, was du in der Uni gelernt hast, in der Praxis immer nur so bedingt weiterkommst. Insofern holst du dir damit ja so die Praxis im Prinzip selbst als Student. Das ist natürlich auch ganz cool.
Auf jeden Fall.
Ne? Kommen wir zu der Frage, also wahrscheinlich eher sogar selbstdisziplintechnisch, wie bringt man dann das Studium und das Freelancen unter einen Hut?
Ja, du hast ja eben gerade schon ein schönes Beispiel genannt, wie es nicht funktioniert, ne? Zu viel
sein lassen. Ich bin immer das schlechte Beispiel, immer.
Ich habe auch, mein Bachelor, der hat auch ein paar Jährchen länger gedauert als die 3, kann ich an dieser Stelle verraten. Es ist auch tatsächlich eine Herausforderung, also die Idee, die wir dann irgendwie auch immer hatten, war natürlich, das beflügelt sich gegenseitig und alles läuft toll, das Studium läuft besser und das Arbeiten läuft besser, weil das alles so toll ineinander geht. Die Wahrheit ist aber schon, dass man ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement braucht, was, denke ich, auch wieder sehr, sehr eng mit der Kommunikation mit den Unternehmen zusammenhängt, mit denen man dann auch arbeitet, weil ein Klassiker ist, man sollte jetzt nicht vor der Klausurenphase noch 2 dicke Aufträge annehmen. Ich denke, das ist relativ klar. Was aber auch wichtig ist, ist, denke ich, dass man nicht so tut, als wäre man nicht Studi. Das sage ich immer ganz gerne. Also, dass man nicht nur, weil es jetzt Anfang des Semesters ist und man, um ehrlich zu sein, halt 6-7 Stunden in die Uni investiert und nicht die geforderten 20, dass man das trotzdem immer kommuniziert, hey, ich bin übrigens Studi. Also das vergessen uns die Auftraggebenden noch ziemlich schnell. Wenn man dann da irgendwann dann mal so einen Sprint hinlegt und in 2 Wochen 100 Stunden developt, dann erwarten die das auch, dass das in Woche 3 und Woche 4 so passiert. Also da so ein bisschen die eigenen Kunden disziplinieren und sich auch selber mal so ein bisschen daran halten. Also sich immer so wie so ein kleines Mantra. Ich bin Student, ich studiere noch, das Studium ist wichtig. Und dann
soll ich das eigentlich... Jeden Morgen.
Vom Spiegel nochmal sagen.
Also ich, so allgemein muss ich schon ehrlich sagen, dass ich jetzt, also jetzt, da kann ich jetzt nicht von unseren Usern per se sprechen, da weiß ich das nicht. Aber von den Freunden im Bekanntenkreis, die parallel gefreelanced haben, waren es dann schon tendenziell eher die ein zweites oder ein drittes Semester nochmal drangehangen haben. Was ich aber auch also gar nicht schlimm finde, weil die sind dafür dann da rausgekommen und hatten halt wirklich, wirklich was drauf, also auch praktisch.
Ja, man kann sich das ja wirklich so zurechtlegen, dass es irgendwie passt. Hast du dann auch, ich habe jetzt selbst nicht studiert, aber du kannst ja relativ flexibel sagen, zu den Vorlesungen gehe ich hin, zu denen nicht. Ne? Es gibt ja irgendwie diese Credit-Systeme, genau, dass du dann zu so und so viel hin musst, aber du hast dann auch oft, also häufiger wahrscheinlich mal einfach was ausfallen lassen und dafür dann gesagt, ja, heute ist mal für die Auftraggeber reserviert.
Ja, also ich sag mal, das hängt auch ganz doll mit dem Studiengang zusammen. Also ich hatte, glaube ich, nahezu 0 Anwesenheitspflicht, dann gibt es welche, da hat man das ziemlich viel. Das kommt ein bisschen darauf an, aber ich meine, diese Flexibilität, die, genau, einmal kann man durch die Uni skippen, aber Flexibilität kann ja auch heißen, dass man halt mal abends arbeitet und so weiter, was man jetzt ja in einem Werki-Job jetzt auch in der Regel eigentlich nicht macht. Aber genau, also Disziplin ist da auf jeden Fall gefragt.
Würdest du sagen, es gibt irgendwas, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, wenn man jetzt sagt, Freelancer nebenbei vielleicht, denkt man an irgendwas nicht. Ich bin jetzt, wie gesagt, kein Student gewesen, deswegen weiß ich nicht, ob es da irgendwelche Programme gibt, die man dann plötzlich nicht mehr bekommt, weil man Gewerbe hat, irgendwie steuerrechtlich vielleicht irgendwas, was dann zu beachten gilt. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, gerade für Studenten, die sollten darauf achten, wenn sie nebenbei freelancen?
Ja, also da ist eher so die Frage, wo ich da anfange. Also da gibt es schon jede Menge. Was über allem so ein bisschen drüber schwirrt, ist diese Regelung, dass man den Studierendenstatus verliert, wenn man innerhalb des Semesters mehr als 20 Stunden arbeitet. Bei uns gibt es da nicht so eine Stecho und da gibt es jetzt auch nicht eine Instanz, die wirklich zählt, wie viele Stunden du arbeitest. Das ist dann eher, wenn man jetzt eine Teilzeitstelle hat, wo man offensichtlich mit 24 Stunden pro Woche angestellt ist, dann verliert man diesen Status. Das passiert als Freelancer nicht so leicht, aber wenn man auf der richtigen also sicher sein will, sollte man sich das immer im Hinterkopf machen. In den Semesterferien gibt es übrigens keinerlei Grenzen. Und die Einschränkungen gehen da beim Kindergeld los, wenn man es denn noch bezieht. Also, dass man beim ersten, also im Erststudium ist Kindergeld relativ easy. Das heißt, das kriegt man da eigentlich unabhängig vom Gehalt. Beim Zweitstudium, und damit ist auch schon Master gemeint, gibt es eben diese 20 Stunden und auch Einkommensgrenzen, die sich immer ein bisschen verschieben. Dann hat man den BAföG-Klassiker. BAföG wird aufs Jahr geguckt. Also man sollte im Jahr dann nicht mehr als 4.000, also gut 4.200 Euro verdient haben.
Gewinn oder Umsatz?
Also in der Regel ist man dann ja auch Kleinunternehmer. Und da geht es meiner Meinung nach, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es geht um den Gewinn, meiner Meinung nach. Also
oh gut, der lässt sich immer super minimieren.
Das stimmt.
Schönen Firmenausflug.
Auch da nochmal sagen, also das jetzt nicht zu, lieber nochmal nachgucken. Ich meine aber, es war der Gewinn. Ein ganz wichtiger Fall ist, dass man da dem BAföG einfach wirklich schnell Bescheid geben sollte. Also da habe ich auch eine Geschichte von einem Kumpel, der dann meiner Meinung nach nicht dramatisch statt diesen 4.000 Euro vielleicht 7.000 Euro verdient hat. Also jetzt auch noch nicht irgendwelche Regionen, wo es dann irgendwie absurd wurde. Und festgemacht, also das BAföG-Amt. Also da ist wirklich ganz wichtig, dass man mit dem BAföG-Amt da in Kommunikation bleibt, was ich da beim BAföG ganz entspannt finde, dass es halt aufs Jahr ist, dass die das nicht juckt, wenn du im Januar 4.000 Euro damit verdienst, solange dann nur noch 200 dazukommen. Dann Krankenversicherung, klar, wenn man irgendwie aus den Studentenstatus verliert, dann wird es da auch ziemlich schnell ziemlich teuer, also dann ist man ja weder Familie noch studentisch versichert. Kann ich aus eigener Erfahrung aber auch nur sagen, dass da diese 20-Stunden-Grenze, die gibt es, aber die wird auch ein bisschen unterschiedlich interpretiert von den Krankenkassen. Da sollte man im Zweifel wirklich ruhig da mal anrufen. In der Regel, was ich so gehört habe, sind Krankenkassen eigentlich immer sehr freundlich und sehr kooperativ, was das ganze Thema angeht, weil die eigentlich auch gerade Lust haben, Studierende nicht zu verkraulen. Also da hat man ja die Wahl in der Regel, zu welcher Krankenkasse man geht. Da aber trotzdem auch diese 20 Stunden. Bei der Frage würde ich natürlich das Thema, das hattet ihr wahrscheinlich schon in ziemlich vielen anderen Folgen immer mal angerissen, Scheinselbstständigkeit, sollte man jetzt auch nicht ganz ausklammern. Also man sollte, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, nicht panisch werden, wenn man am Anfang nur einen Auftraggeber hat, das ist ganz normal, aber das Thema sollte man sich schon mal bewusst machen, dass man da nicht irgendwann über Jahre mit einem Laptop der Firma in der Firma sitzt, jeden Tag ein, zwei. Also das sollte man auch gucken. Wir haben übrigens jetzt hier nochmal so eine kleine Eigenwerbung am Rande. Wir haben auf der Webseite auch die Freelance Academy. Da probieren wir das wirklich so ein bisschen Stück für Stück abzufrühstücken, was man wie, wo, wann beachten sollte. Von der Anmeldung, Kleinunternehmerregelung, ja, nein, bis hin zu Steuererklärung, Richtlinie.
Genau, bei euch dann alles mit dem Fokus Studenten dann wirklich. Ne? Das ist ja auch wahrscheinlich dann einfach der USP bei euch, dass ihr sehr für die Studis da seid. Und das ist, finde ich, immer wichtig, dass es so ein bisschen mehr Kontext gibt, weil die meisten Ratgeber, ich meine, auch wir können ja nur sehr allgemein reden hier, wir fokussieren uns ja dann so ein bisschen immer auf die Medien-Freelancer, sag ich mal, also die alle irgendwie so mit digitalen Medien oder so zu tun haben. Aber letztlich ist es halt immer ganz cool, wenn das unter so einem Kontext passiert, weil vieles ja dann auch sehr kontextabhängig ist von diesen Regeln und so.
Genau, stimmt auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Sachen, die sind für alle interessant, wie man einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllt, ja. Aber spezielle Themen wie die studentische Krankenversicherung, BAföG, Kindergeld und auch Studentenstatus ist dann eben nochmal so ein Detailthema, was da, denke ich, ganz gut aufbereitet ist.
Ich würde sagen, wir packen den Link einfach mal in die Shownotes, dann könnt ihr da mal durchgucken.
Genau, gibt es bald mehr Freelancer unter den Studenten. Sehr gut.
Ja, ist ja auch ein Trend, der sich grundsätzlich abzeichnet, wenn man da PwC, die Leute und Konsorten glauben kann, geht da ja durchaus die Entwicklung hin und passt irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Generationenbild, was immer überall aufgemalt wird, wie die so ticken. Ne? Ein bisschen Wahrheit wird ja wohl dran sein und da tatsächlich ist dieser Drang nach ein bisschen mehr Selbstbestimmung, auch was den Job angeht, definitiv vorhanden. Das kriegen wir so von unseren Nutzern auch mit. Also wir haben auch Nutzer, die haben, machen gerade ihr Abi. Haben wir auch. Also.
Habt ihr mal Umfragen gemacht in eurer Nutzerschaft, irgendwie so zu allgemein, weiß ich nicht, allgemeiner Infos abzufragen, wie kamst du dazu, in welcher Lebenssituation, also außer, dass du studierst eben gerade, befindest du dich gerade, habt ihr sowas mal gemacht?
Haben wir bisher noch nicht gemacht, also was wir natürlich so ein bisschen ausgewertet haben, ist schon in welchen Bereichen so die meisten Studenten und Freelancer unterwegs sind, da ist wirklich so Drittel IT, Drittel Design und der Rest ist so ein bisschen aufgesplittet, sage ich mal. Wir sind aber gerade dabei, in Kooperation auch mit insgesamt 3 Studenten bzw. Studentinnen Master bzw. Bachelorarbeiten zu verfassen, die dann tatsächlich auch diese Umfragen haben sollen. Also das ist für uns ja die große Herausforderung. Also jedem, dem ich von meiner Firma dann erzähle, sagt er, ach, ihr vermittelt an Werkstudenten. Dann sage ich, nee, das sind keine Werkstudenten. Also dass wir überhaupt jetzt erstmal gucken wollen, diesen Begriff studentische Freelancer überhaupt salonfähig zu machen, dass Leute auch wissen, was bedeutet das überhaupt. Und ich denke, da ist es auch wichtig, solche Umfragen zu machen und dem Ganzen dann auch so ein Bild zu geben.
Große Frage, wir hatten es jetzt schon öfter mal, wie berechnet man seinen Stundenpreis eigentlich? Wie macht man das als Student? Also da hat man ja noch nicht so wirklich viele Kosten, die man da jetzt mit einrechnen
sollte. Genau, also das ist wirklich auch eine Frage, die ich auch jetzt nach einigen Monaten, wenn nicht Jahren Erfahrung mit Freelance Junior, ist immer nicht so ganz, ganz einfach zu beantworten. Also ich sag mal, einmal hat man als Studie den Vorteil, dass man definitiv weniger Ausgaben hat. Und dadurch, dass man auch in der Regel deutlich weniger Einnahmen hat, auch weniger Abgaben. Also es bleibt einfach vom Brutto wesentlich mehr netto übrig. Dann hat man noch diesen Nachteil, dass man gar keine Referenzen hat. Also das ist so ein bisschen so die Ausgangsposition, so ja, was soll ich denn da machen? Grundsätzlich sage ich aber jedem Studi, dass er sich nicht unter Wert verkaufen sollte. Das ist irgendwie eine ganz wichtige Sache. Das heißt jetzt nicht, dass man von Anfang an, ohne beispielsweise jene WordPress-Seite aufgesetzt haben, hat sich da hinsetzt, so ja, ich koste 40 Euro die Stunde, hast du Referenzen? Nö. Aber das soll eher so ein bisschen bedeuten, dass man nicht alles macht. Und das heißt, dass man auch bei einem Auftrag jetzt einmal ist die Bezahlung sehr, sehr wichtig, aber gerade am Anfang der Freelancer-Karriere geht es ja auch um diesen Weiterbildungsfaktor, dass man einfach schaut, okay, ist das jetzt eine Aufgabe, die mich weiterbringt? Also das muss man da einfach noch ein bisschen mit reinmachen. Ist das eine Referenz, die ich haben will? Ist das ein Unternehmen, hinter dessen Philosophie ich möglicherweise auch stehe? Da hatten wir jetzt bei uns im Magazin auch einen schönen Blog-Eintrag von Ansgar, der da so ein bisschen berichtet hat. Der ist von der, wie heißt es nochmal, Stuttgart, die HDM, große Medienuni in Stuttgart, hat er im Bereich Video viel gemacht, also studiert er. Und der stand auch vor diesem Referenzproblem am Anfang und hat sich dann gesagt, na gut, ich habe jetzt nicht wirklich die Argumente für Stundensätze, aber dann arbeite ich doch, wenn ich schon günstig arbeite, für Vereine, hinter denen ich stehe, und hat dann viel mit NGOs zusammengearbeitet. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Ganz charmant finde ich auch immer, dass man mit Festpreisen arbeitet. Damit meine ich, jetzt nehme ich wieder das Beispiel von der WordPress-Page, wenn man jetzt sagt, gut, dafür will ich 500 Euro, dann ist es ja im Endeffekt dann erstmal auch für den Auftraggebenden egal, hat der jetzt 5 Stunden à 100 berechnet, 10 Stunden à 50 oder 100 Stunden à 5 Euro, wenn es ganz, ganz schön kommt. Dadurch hat man den Vorteil, dass man so ein bisschen eine gesunde Intransparenz hat bei seinen eigenen Preisen und dann nicht irgendwann später auf einen viel zu niedrigen Preis festgenagelt wird.
Blöd wird es halt nur, wenn die dann sowas wie eine WordPress-Seite ist ja dann immer sehr dehnbar und dann kommt der Auftraggeber, ah ja, ich bräuchte noch eine Unterseite mit Infos zu unserem Team und ja genau, oder ich brauche noch eine Infoseite zu dem und so, und dann bist du da schnell noch bei, weiß ich nicht, plus 6 Stunden oder so, und dann musst du da die ja irgendwie abrechnen, und das ist dann natürlich netter, wenn du dann irgendwie einen Stundensatz weißt, ne, den du dem nennen kannst.
Genau, das geht so ein bisschen auf die ja, auch dann, wie gut der Auftrag dann im Angebot beschrieben ist oder auch in der Beschreibung. Das kommt da auch noch sicher mit rein. Ich kann aber auch gleichzeitig dann nochmal so ein bisschen meine Erfahrung hier anbringen. Also ich habe, glaube ich, am Anfang, als ich gefragt wurde, ja, 15 Euro fand ich geil als Studi so am Anfang, statt den 10 Euro, die ich sonst irgendwie bekommen habe. Dann habe ich das irgendwann auf 20 erhöht, dann auf 25, dann auf 35. Mit 35 Euro war ich im Studium, also ich war überglücklich, kann ich nicht anders sagen. Also ich habe da wirklich relativ wenig gearbeitet und war immer schön flüssig. So ein bisschen die Essenz daraus ist, dass man irgendwie nicht passiv sein sollte, aber gleichzeitig realistisch. Also nicht gleich mit Mordsatz einsteigen und sich total teuer machen, fast so teuer wie etablierte Freelancer, das wäre erstmal denen gegenüber nicht fair, wenn man da irgendwie so tun würde, als wäre dieser ganze Erfahrungsschatz nicht wert. Und gleichzeitig auch für die Auftraggebenden ein bisschen blöd, aber wenn man dann merkt, dass man in der Sache sicherer wird, sollte man dann auch entsprechend das Ganze ansprechen. Mit studentischen Freelancer sollte ja nicht per se dann irgendwie schlechter bezahlt werden. Das ist für uns eher, bei uns geht es eher um ja, diese Anfänge des Freelancers, wenn man so will. Also es gibt auch durchaus bei uns User, die studieren und die haben auch schon Stundensätze von 60 bis 80 Euro, weil sie einfach schon das seit 5 Jahren machen und das ist auch, dann irgendwie auch okay. Genau, also da tut man sich auch später natürlich einen totalen Gefallen mit, wenn man da in der Zeit schon so ein bisschen sich in Richtung reale Marktpreise für Freelancer entwickelt, weil man sonst auch beim Übergang riesige Probleme bekommt, wenn man dann, nur weil man plötzlich eine Masterarbeit abgeschlossen hat, seinen Stundenlohn versechsfacht.
Beratet ihr Freelancer eigentlich auch, wenn die jetzt zu euch kommen und sagen, ich habe so gar keine Ahnung, was ich nehmen soll oder so, helft ihr denen dann?
Ist tatsächlich so, dass wir da von Studi-Seite aus relativ wenig Nachfragen bisher hatten. Das liegt aber vielleicht auch in dem System, dass die Preise bei uns eigentlich von den Auftraggebenden gemacht wird. Und dann ist es eher so ein bisschen Take it or leave it System. Und das ist auch gewollt von uns, weil wir finden es einmal, also wenn da jetzt jemand, haben wir auch manchmal so Kandidaten, die dann Python-Entwickler für 10 Euro die Stunde suchen, dann denken wir auch so, das gibt wieder einen Shitstorm, was soll der Quatsch denn, da findest du sowieso keinen. Dann fragen wir, reden wir den noch einmal nett zu und wenn sie sich da nicht ändern, ja, dann wird das irgendwie auf die Webseite gepackt und wir hoffen, dass sich nicht zu viele Leute dran aufregen, aber ist auch berechtigt, dass sie das dann tun. Aber grundsätzlich finde ich das auch total okay, dass da so eine gewisse Spanne ist, dass mal jemand bei uns als Auftraggeber dafür für ein Logo 500 Euro zahlt. Damit dann auch Masterstudierende, die halt wirklich was auch anspricht, aber dann gibt es auch mal jemanden, der will halt eine Visitenkarte haben und hat dafür einen Fuffi parat. Ist natürlich günstig, aber wenn es dazu dient, dass ein Studi sich da in 2-3 Stunden mal eine erste Referenz in dem Bereich aufbauen kann, finde ich das auch okay. Also die Unternehmen machen die Preise und die Studis machen so dieses Take it or leave it, wobei wir auch überlegt haben, ob wir vielleicht, um so ein bisschen, ja, als Dumping-Schutz, dass wir in die Profildaten auch fest so einen gewünschten oder regulären Stundensatz, wie sich der Studi da gerade führt, etablieren und den wir dann vielleicht auch noch ein bisschen an die Hand nehmen, so schätz mal ein, was du alles schon so kannst und das wäre dann angemessen, aber das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja. Naja, schön. Nee, ich habe da auch wieder so 50 schlechte Beispiele gehabt, wie ich es gemacht habe, aber ich dachte mir, ich schmeiße mal nicht.
Eins kannst du jetzt den Zuhörern noch
hören. Ja, also tatsächlich eine Sache würde ich ganz gerne unterstützen. Und zwar ist es verbandsorientiert, also vereinsorientierte Arbeiten. Also mit Vereinen zusammen. Das macht gerade am Anfang mit Kleinunternehmenregelungen sehr viel Sinn, weil die meisten Verbände nämlich keine Umsatzsteuer wirklich durchreichen können. Und die freuen sich dann immer darüber, dass man Kleinunternehmer ist. Das habe ich auch ziemlich lange gemacht. Was ich tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe direkt, glaube ich, mit 50 oder 60 Euro die Stunde angefangen. Aber also da habe ich irgendwie schon so ein Jahr lang halt irgendwie so schon so gejobbt. Ich glaube, ich habe meinen ersten Laptop abgearbeitet oder so mit 17. Ja. Da war es dann nicht so relevant. Dann aber, glaube ich, also ich habe dafür halt immer gearbeitet, wie so ein Gestörter. Ich habe immer irgendwelche Zusatzsachen noch mit einprogrammiert, weil ich so Spaß dran hatte. Also wahrscheinlich ist am Ende wieder auf 20 Euro runtergegangen, wenn man es genau rechnet. Aber also ich habe immer 60 Euro veranschlagt direkt. Das hat immer gut funktioniert.
Ja, und ich meine, Dialog und Vorteile ergeben sich daraus auch. Ich meine, das ist auch eine Strategie, die man durchaus unterstützen kann, dass man eben sagt, ja, ich koste 60 Euro die Stunde und wenn man dann selber wirklich von sich so ganz ehrlich so das Gefühl hat, pff, ja okay, aber 60 Euro, wenn ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung, dann arbeitet man halt heimlich doppelt so viel und hat dann diese Traumfunktion, die sich selber so realistisch hält, aber hat nicht dieses Problem, dass man später den Auftraggebern dann das erklären muss. Weil ich glaube auch, dass sich auch Unternehmen sehr, sehr gerne auch dann an günstige Konditionen gewöhnen. Wenn es dann irgendwie am Anfang noch Sinn, dann ist es vielleicht irgendwie ein kleines Startup, was wirklich null Kohle hat und dann brennt man für die gleiche Idee und hilft da günstig aus. Alles wunderbar. Aber wenn das Startup dann plötzlich groß wird und auch Profit absetzt und dann nicht anfängt, den Leuten oder den Freelancenden, die da von Anfang an unterstützt haben, auch entsprechend andere Stundenlöhne zu ziehen, das ist natürlich dann keine feine Art.
Ja, bringt dir ja auch nichts, ne? Wenn du Referenzen hast, die dich immer wieder auf diesen Stundensatz, also Referenzen aufbauen oder Bestandskunden aufbauen ist ja dann gut, aber wenn du dann, also wenn du dann irgendwann raus aus dem Studium bist und entsprechend Erfahrung hast und die immer noch deinen 30-Euro-Stundensatz wollen, weil sie dich so quasi kennengelernt haben, dann ist der Kunde halt auch für die Tonne irgendwann, weil das kannst du dann ja auch nicht mehr
verantworten. Das geht irgendwann nicht mehr und es ist ja auch nicht immer dann böse gemeint, aber da muss man, glaube ich, auch einfach das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, das bringt es jetzt nicht mehr, ich habe fertig studiert, ich will das als sustainable Lebensmodell für die nächsten Jahre haben und da kann ich das jetzt einfach nicht machen und vielleicht sitzt man dann erstmal mit ein paar weniger Kunden da, was auch wieder Angst macht, aber da muss man, glaube ich, dann diesen Cut auch wagen.
Ja, absolut. Habe ich, glaube ich, auch übrigens nie gemacht, das war auch immer öfters mal ein Fehler. Also es ist da meistens eher ungut auseinandergegangen, so die ersten Jahre.
Wir machen noch so eine Folge, Lukas, so 100 Fehler, die ich als Freelancer gemacht habe.
Das kann man auf Tausende aufrechnen, aber hat mir sehr viel gebracht. Also jeder Fehler ist wertvoll gewesen. Also. Aber gut, dann die große Frage, du hast es vorhin schon angesprochen. Die meisten stellt sich, glaube ich, immer die Frage, so nach dem Studium, will man das dann so weiterführen mit der Selbstständigkeit oder gibt man nicht vielleicht doch erstmal eine Vollzeit? Wie schafft man den Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit nach dem Studium?
Also ich glaube, dass wenn man, also einmal hat man schon einen sehr, sehr guten Grundstein gelegt, wenn man früh damit anfängt, also einmal aus dem Grund, dass man weiß, wie das Geschäft funktioniert oder zumindest in Ansätzen weiß, man weiß vielleicht noch nicht so mit voller Kraft, weil man eben noch Studi war, aber man hat dann zum einen Referenzen, was cool ist, man hat schon unterschiedliche Kunden, man weiß ein bisschen mehr, mit welchen Kunden kann man, mit welchen Kunden kann man nicht, was ist ein realistisches Angebot, was ist ein Job, der sich lohnt, was ist ein Job, der sich gar nicht für mich lohnt, da ist das Studium eigentlich die ideale Zeit für, um das alles mal so ein bisschen für sich auszuprobieren, damit man nicht all diese, ich glaube, 1000 Fehler hast du ja gemacht, aber manche dann aus, dass man die schon während des Studiums macht, weil es danach nun mal ernst wird. Also ich weiß jetzt noch, meine erste, also ich bin jetzt eigentlich kein Freelancer mehr, sondern streng genommen Unternehmer, aber auch für mich war die erste Krankenkassenrechnung, die jetzt nach dem Studium kam, habe ich auch gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht's ja richtig los mit den Kosten und obwohl sie da ja sogar die Untergrenze jetzt noch mal ein bisschen gesenkt haben. Also es ist ein bisschen besser jetzt geworden eigentlich für Leute, die nach dem Studium direkt starten wollen. Aber sich da wirklich so ein bisschen schon mal orientieren am Ganzen. Und ansonsten, also ich glaube, wenn man das während des Studiums gar nicht macht, dann zu sagen, nach dem Master plötzlich so, okay, ja, jetzt gleich freelancen, das halte ich wiederum für nicht so eine gute Idee. Dann würde ich, glaube ich, Leuten empfehlen, so dann bleib doch mal ein bisschen, mach doch noch mal ein bisschen Praxis jetzt hier, 2 Jahre bei einem Kunden und fang dann an, irgendwie nebenbei dir ein eigenes Projekt irgendwie zu realisieren. Aber so ein kompletter Kaltstart kann schon ein bisschen schwierig sein, sowohl finanziell als auch, glaube ich, vom Emotionalen her. Also wenn man dann wirklich mit 0 Kunden startet und sagt, okay, jetzt habe ich erstmal 2000 Euro in meine eigene Webseite investiert, habe schicke Visitenkarten, ein mega geiles CI und man kriegt keinen einzigen Kunden. Auch nicht so cool.
Vor allem so von 0 auf 100, das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Aber würdest du, mal so eine persönliche Frage, so würdest du empfehlen, dass man, also wenn man jetzt zum Beispiel nur gefreelanced hat, trotzdem nochmal eine Art, ja, so ein Jahr oder halt irgendwie eine Art Praktikum in einem festangestellten Verhältnis macht, bevor man...
Ich finde das ganz interessant, weil einer von unseren Developern, der eben auch bei ihm was daneben der Ausbildung gefreelanced hat, so in dem Fall gibt es natürlich auch, dass er irgendwann für sich erkannt hat, so er hat jetzt sich super viel bei Stack Overflow und wo auch immer angeeignet, immer schön lösungsorientiert gearbeitet, also Problemstellung, Lösung gefunden und dass er für sich gemeint hat, dass er das Gefühl hat, dass er gern nochmal auf so ein ganz anderes Level kommen würde und ihm da so ein bisschen so eine Mentor-Person in gewisser Weise fehlt und hat sich deshalb auch nochmal entschieden, festzuarbeiten. Ob ich es persönlich machen würde, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich denke, es wäre jetzt unfair zu sagen, das heißt, dass man dann kein echter, cooler Freelancer sein kann. Also ich glaube, da gibt es durchaus auch Vorteile, was man halt in einem großen Unternehmen dann auch mitnehmen kann, was man sonst vielleicht weniger mitbekommt. Auch um vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie so ein großes Unternehmen alleine funktioniert. Also wenn du jetzt als Freelancer bei der Deutschen Telekom oder der Deutschen Bahn oder whatever in irgendeinen großen DAX-Konzern reinkommst und noch nie so ein Unternehmen von innen gesehen hast, kann das wahrscheinlich auch ziemlich schockierend sein.
Total. Ja. Du kannst nochmal so ein halbes Jahr mit Schlafen verbringen und dann geht es um Selbstständigkeit.
Aber auch so, also selbst wenn das nur 20 Mitarbeiter hat, finde ich, du lernst ja dann schon mal Strukturen kennen und ich glaube, das Beste, wenn du jetzt den Angestelltenjob rein danach aussuchst, dass du dich damit aufs Freelancing vorbereitest oder ein besserer Freelancer wirst, dann ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst, ist eine Agentur zu wählen, weil das, was die da in groß machen, willst du ja quasi kompakt auf dich. Also du bist ja dann alles in einem. Du bist ja so eine Ein-Mann-Agentur dann als Freelancer. Und ich glaube, da kannst du dir viel abgucken, was Prozesse angeht.
Genau, fällt mir jetzt gerade noch so ein bisschen verspätet auf eine Frage von vorher ein, dass, jetzt nur weil wir jetzt an den festen Einstellungen sind, dass das auch durchaus eine Sache ist, die man Studis auch empfehlen kann, dass man so eine so das Freelancen in dem Studium auch mit einem Minijob wunderbar verknüpfen kann. Ich weiß, es gibt viele Studis, die dann sowieso von den Eltern grundfinanziert sind oder vom BAföG grundfinanziert sind, aber wenn das mal nicht der Fall ist und man auch wirklich ein geregeltes Einkommen braucht, kann man da auch so eine Hybridlösung fahren. Und das kann man ja bestimmt auch, wenn man sich nicht so ganz traut, nach dem Studium machen, dass man sagt, okay, jetzt so richtig traue ich mich noch nicht, dann brauche ich es doch mal mit einer Teilzeitstelle, vielleicht eine Agentur, um irgendwie möglichst nah an der Materie dran zu bleiben und die Hälfte der Zeit kümmere ich mich um meine Kunden.
Und dieser Schritt dann in die Vollzeit-Selbstständigkeit ist ja dann wirklich zu schauen, man hat ja während des Studiums schon reinschnuppern können, sehen können, wie das ist, aber man muss sich natürlich auch bewusst machen, dass Vollzeit nochmal eine andere Geschichte ist, als wenn man halt studiert und wenn das alles so ein bisschen kontrollierter ist und man muss jetzt vielleicht noch nicht so viel Geld verdienen, dass man sich überlegt, okay, kann ich überhaupt die neu gewonnene Zeit, bin ich da überhaupt dann gebucht? Also kann ich die überhaupt auch mit Kunden zukleistern oder wäre dann diese Zeit, in der ich dann nicht in der Uni sitze oder sowas, vielleicht erstmal komplett auch noch immer frei, auch wenn ich dann Vollzeit gehe, ne? Also das ist ja, was man dann auch merkt, wenn man noch studiert, habe ich immer Kunden, die anfragen, denen ich dann aber keinen Slot geben kann, weil einfach das Studium blockt. Das ist ja dann immer ein guter Indikator dafür, dass es dann nach dem Studium, weil man mehr Zeit hat, auch besser klappt.
Ja.
Ja, okay. Irgendwelche Tipps sonst noch, die du allgemein zum Freelancern geben kannst, die studieren und sich vielleicht danach auch selbstständig machen wollen, also Vollzeit?
Allgemeine Tipps. Also ich glaube, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Zeit nutzt, um sich zu orientieren. Einmal in der Welt des Freelancers, im Freelancertum allgemein, aber auch also ein Themengebiet, in dem man arbeiten möchte. Also das ist ja oft so, vom Studium könntest du irgendwie, jetzt ist man Informatiker, ganz 25 verschiedene Technologien gehen, auf die man sich da irgendwie spezialisiert, dass man da sich auch probiert, ein klares Profil zu schaffen, zu gucken, worauf habe ich denn eigentlich Bock, weil es macht, ich glaube, das, was am allerwenigsten Sinn macht, ist zu freelancen im Bereich, der einem keinen Spaß macht. Also da würde ich jedem grundsätzlich von abraten und dafür diese Zeit nutzen.
Okay. Und wir haben in jeder Folge am Ende so eine Frage, die wir allen Gästen stellen, was darauf abzielt, den einen Tipp rauszufinden, den sie Freelancer mit auf den Weg geben würden. Also wirklich so diesen ultimativen, muss jetzt nicht zum Thema Freelancing als Student sein, sondern ganz allgemein gesprochen vielleicht. Hast du da so einen Master-Tipp für alle?
Ja, lass mich hier kurz 5 Sekunden in mich gehen.
Also man muss richtig Gänsehaut bekommen,
wenn man hört. Genau, der darf nicht schon genannt worden sein. Und
so. Mega, mega großer Druck. Tu, was du liebst. Irgendwie, dann würde ich mal hier den Slogan zitieren. Aber ich denke, das ist es eigentlich. Also das zu tun, worauf man Lust hat und nicht sich irgendwie strategisch zu überlegen, wie man am besten überlebt. Dafür muss man, glaube ich, nicht Freelancer sein. Da gibt es dann entspanntere Wege auf dem normalen Arbeits.
Okay. Paul, danke, dass du hier warst und ein bisschen was zum Thema Freelancing neben dem Studium erzählt hast. Wenn jetzt Studenten zuhören, die können sich natürlich dann bei euch bei Freelance Junior melden, ne? Wie willst du da nochmal erklären, wie das abläuft, so grob?
Immer, also ich hoffe jetzt natürlich, dass unsere Usability so gut funktioniert, dass es selbst erklärt ist, aber man kommt zu uns, registriert sich, macht sich ein Profil, ein bisschen wie bei Xing. Dann bekommt man eine Benachrichtigung per Mail, wenn der richtige Auftrag reinkommt. Dann bewirbt man sich mit dem Profil, was man sich vorher angelegt hat. Da kann man sagen, was man so an Skills hat, kann seine Referenzen hochladen etc. und gibt dann noch einen kleinen individuellen Bewerbungstext ein. Das Ganze wird rumgeschickt, dann wird einmal auch nochmal kurz geprüft, ob das doch alles stimmt, weil wir natürlich auch so ein bisschen gegen Massenabfertigung bei Bewerbungen vorgehen. Und dann geht das an Auftraggeber weiter und vielleicht auch noch ganz interessant, das kam jetzt vielleicht noch nicht so rüber, wir wollen uns da schon ein bisschen differenzieren von diesen ganzen Gig-Economy-Plattformen. Also bei uns ist wirklich so, dass die Unternehmen, die zahlen eine Pauschale für Inserat, dann gibt es die Bewerbung über unsere Plattform und was danach passiert in der Bewerbung, da ist ganz normal die E-Mail-Adresse und die Handynummer angegeben, danach geht es über euch. Also dann kommuniziert der Studi oder die Studentin direkt mit dem Unternehmen und macht da alles aus. Also das ist wirklich dann echtes Freelancen. Das ist nicht irgendwie...
Das ist echtes zum Anfassen.
Das ist wirklich, das ist total, das kann auch weh tun. Nicht in Watte eingepackt, unsere Plattform. Das war edgy, würde ich fast sagen.
Also der Freelancer selber muss da keine Gebühr... vom Auftrag ab.
Genau, das gibt's nicht. Wir haben jetzt so offen will ich sprechen. Wir haben halt öfter das Problem bei größeren Unternehmen, dass die ein bisschen Schwierigkeiten haben, generell einen studentischen Freelancer in ihr, also so Deutsche Bahn etc., haben da immer so ein Lieferantennetzwerk, so ein großes. Und da ist es wirklich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das geht aber auch teilweise, ich sage jetzt mal wirklich Vollzeit-Freelancern so, dass sich dann manchmal so ein Haste oder so dazwischen schalten muss, damit man überhaupt mit den 10 größten Konzernen Deutschlands arbeiten kann. Deswegen sind wir so ein bisschen am Überlegen, ob wir noch eine dritte oder eine andere Möglichkeit anbieten wollen, wo Unternehmen dann über uns abrechnen und dann denken wir dann über diese 10% nach, die wir dann für die buchhalterische Arbeit noch nehmen würden. Ist aber alles noch so ein bisschen Gedankenspiel. Stand jetzt wird da nichts abgegeben und auch grundsätzlich große Maxime natürlich, man will ja nicht den armen Studenten, wie es immer so schön heißt, noch das Geld aus der Tasche ziehen. Das hätten wir damals auch nicht gewollt.
Gut zu wissen, auf jeden Fall. Alle Links zu dir und euch dann in den Shownotes. Ne? Das heißt, wenn ihr euch da mal ein bisschen umschauen wollt, einfach mal in die Shownotes gucken, da sind alle Sachen verlinkt. Genauso wie unsere Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Da könnt ihr dann, ich glaube, Paul, du bist da auch, ne? Ja, klar, habe ich dich ja noch gestern oder so irgendwo markiert.
Genau, da könnt ihr euch.
Ja. Da könnt ihr euch zum Beispiel mit Paul austauschen, mit anderen Freelancern und sonst haben wir noch unseren Slack Workspace, da sind auch ich glaube 200 Freelancer inzwischen unterwegs, bisschen direkterer Austausch und auch der Link ist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Servus.